Bayern 2. Radiowissen. Wir Bürger sind mächtiger, als wir denken. Von wegen, ich bin doch nur ein kleines Licht und meine Meinung zählt nicht. Diese Zeiten sind längst vorbei. Inzwischen kann man als Konsument sehr deutlich machen, was man schätzt und was nicht. Und das wird dann einfach boykottiert. Spielzeug aus China oder genmanipulierte Lebensmittel, um nur zwei Beispiele zu nennen. Boykotte und ihre Wirksamkeit, das ist das Thema im heutigen Wissensmagazin. Im Studio ist Jan Turczynski.
Das Wissensmagazin. Jeden Freitag in Radiowissen.
Die Olympischen Spiele in China sorgten in diesem Jahr für viel Aufsehen, nicht nur aus sportlichen Gründen. Das chinesische Regime hat kurz vor den Spielen gewaltsam die Proteste in Tibet niedergeschlagen. Dagegen gab es weltweite Demonstrationen. Der Fackellauf der Olympischen Flamme wurde von Unmutsbekundungen begleitet. Besonders heftig ging es dabei in Frankreich zu. Und die Chinesen reagierten beleidigt und riefen zum Boykott auf. Und zwar zum Boykott einer französischen Supermarktkette, wie dieser Chinese erklärt.
Ich wünsche den Carrefour-Läden, dass sie keine Kunden mehr haben. Früher haben wir gute Beziehungen mit Frankreich gehabt. Aber was sie China da angetan haben, das war einfach zu viel. So drücken wir unsere Meinung aus. Ich kaufe nicht mehr bei Carrefour ein. Die Leute im Westen drücken ihre Gefühle gegenüber China aus. Da dürfen wir jetzt ja auch wohl unsere zeigen.
Eine Französin hatte dafür folgenden interessanten Gegenvorschlag.
In den Kindergeschäften gibt es nur noch Kleidung aus China. Mir tun die Sportler leid, die in alles hineingezogen werden. Warum boykottieren wir nicht lieber chinesische Waren?
Ja, warum eigentlich nicht? Denn die Auswahl oder besser die Nicht-Auswahl eines Produkts, das ist die stärkste Waffe, die die Bürger haben. Eine kleine Geschichte des Boykotts von Thomas Morawitz.
Nein, er war kein netter Mann, der Herr Boykott. Und er hieß wirklich so. Charles Cunningham Boycott.
Es ist das Jahr 1880. Boycott, ein pensionierter Captain der britischen Armee, wird Gutsverwalter in Irland für einen protestantischen Großgrundbesitzer.
Die katholischen Pächter in Irland sind damals nahezu rechtlos. Bald nach seinem Amtsantritt macht sich Boycott einen Ruf als besonderer Leuteschinder. Doch die Bauern fangen an, sich zu wehren. Sie weigern sich, den fälligen Pachtzins zu zahlen und wollen die Ernte nicht einbringen.
Na, wäre ja noch schöner, findet Boycott. Um die Kartoffelernte zu retten, wirbt er protestantische Arbeiter aus anderen Countys an. Prompt muss die Polizei die Arbeiter vor den wütenden Massen schützen.
Dann legen die Pächter die entscheidende Idee nach. Sie überreden Boycotts Angestellte, vom Kutscher bis zum Hausmädchen, ihren Herren einfach sitzen zu lassen. Kein Händler soll ihm noch etwas verkaufen. Kurz darauf kommt zu Boycott nicht mal mehr die Post. Dafür explodieren die Kosten für den Polizeischutz.
Boycott gibt auf. Er verlässt das Land und beklagt sich öffentlich in der Zeitung darüber, was ihm in Irland Unfassbares widerfahren ist. Ja, was eigentlich?
Die Zeitungen finden schnell das Wort für das Unfassbare. Charles Cunningham wurde boykottiert. Boykott. Die scheinbar Schwachen zwingen den scheinbar Starken in die Knie. Ohne Waffengewalt, nur durch organisierte Verweigerung.
Boycotts Geschichte ist heute fast vergessen. Aber das Prinzip, das sich auf ihn beruft, wird seit einigen Jahren immer leidenschaftlicher diskutiert. Politologen, Soziologen und auch Philosophen ringen um die Frage, welche Rolle spielen in der globalisierten Welt von heute Formen von Boykott?
Es geht um die Macht der Verbraucher in der modernen Konsumgesellschaft. Viele Wissenschaftler sind sich nämlich einig in einer brisanten Diagnose. Demnach zieht sich die Politik zugunsten des freien Marktes immer stärker von der Gestaltung der Gesellschaft zurück.
Weltweit haben wir in den letzten Jahren dabei die Liberalisierung des globalen Handels erlebt. Gleichzeitig die Privatisierung von Schulen, Krankenhäusern, von Universitäten.
Und die Diagnose geht weiter. Die nationale Politik der alten Industrienationen kommt der freien Wirtschaft auf dem globalen Marktplatz schon lange nicht mehr hinterher. Parteien und Gewerkschaften, die klassischen Politikgestalter, sind der neuen Welt kaum noch gewachsen.
Doch inzwischen, so die Forscher, ist die Zeit reif für ein neues politisches Wesen, das wie geschaffen scheint für die globalisierte Welt. Der politische Konsument. Der Kunde ist es, der der mächtigen Wirtschaft zeigen könnte, wo es langgehen soll. In ökologischer wie in sozialer Hinsicht. Durch bewusstes Einkaufen, durch Politik im Supermarkt.
Reine Utopie? Keineswegs. Auch der politische Konsument hat seinen Gründungsmythos.
Im Frühjahr 1995 tritt er plötzlich, wie aus dem Nichts, in voller Schönheit auf die Weltbühne.
Der Mineralölkonzern Shell will einen seiner Öltanks im Nordatlantik, die Brent Spar, im Meer versenken. Am 30. April besetzen Greenpeace-Aktivisten die Plattform.
Greenpeace hatte darauf aufmerksam gemacht, dass eine ausrangierte Ölplattform nicht einfach im Meer versenkt werden darf und zu einem Boykott der Firma Shell aufgerufen, nämlich gesagt, kauft nicht bei Shell, wenn die sowas machen.
Tanja Busse ist Journalistin und Autorin. In ihrem Buch »Die Einkaufsrevolution« hat sie die Macht der Konsumenten unter die Lupe genommen.
In diesem Fall hat es eine gewünschte Wirkung, nämlich viele Leute haben gesagt, ich tanke da jetzt nicht, ich kaufe da nicht. Und das hat gezeigt, dass viel mehr Leute, als man früher dachte, mobilisierbar waren.
Allein in Deutschland kommt es an den Shell-Tankstellen zu Umsatzeinbrüchen um bis zu 50%. Der Image-Schaden ist unbezifferbar. Shell lenkt ein. Auch mit einer Gegenkampagne. Wir werden uns ändern.
Der Triumph des politischen Verbrauchers hat zwar einen üblen Schönheitsfehler. Die Menge an giftigen Ölrückständen, die angeblich mit der Plattform versenkt werden sollte, hatte Greenpeace viel zu hoch angegeben. Aber der Konsument als politisches Wesen hat sein Coming-out erlebt.
Praktisch über Nacht bekommt nun die Idee vom politischen Konsumenten eine wahre Fangemeinde unter den Sozialwissenschaftlern. Er trifft seine Kaufentscheidungen nicht nur nach wirtschaftlichen Kriterien wie dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Er könnte in Zukunft sozialen, ökologischen, ja ethischen Werten Geltung verschaffen.
Inzwischen ist sogar von einer Art Weltbürgertum die Rede, vom Global Citizenship des politischen Konsumenten. Tanja Busse.
Zum Beispiel, wenn Kakao geerntet wird in Afrika oder Kaffee in Südamerika oder wenn in dem kongolesischen Urwald nach Koltan gerodet wird. Das hat alles mit seinen Konsumartikeln zu tun, die er kauft. Und wenn er das in den Blick nimmt, wenn er sich darüber informiert, dann wäre er wirklich ein global denkender Bürger, der seinen Konsum eben nicht nur als Privatvergnügen versteht, sondern als eine politische Sache, bei der er Einfluss nehmen kann auf die Lebensbedingungen anderer Menschen, die für ihn arbeiten am anderen Ende der Welt.
Ja, am anderen Ende der Welt wird für uns gearbeitet. Nur wenige Verbraucher ahnen, wie verflochten die internationale Arbeitswelt ist, unter welchen Umständen ein guter Teil unseres Warenangebots hergestellt wird. Zu vielen Schnäppchen gehören Verstöße gegen international geltende Mindestarbeitsnormen, Hungerlöhne und Kinderarbeit.
Und das alles soll der politische Konsument nun richten können?
Immerhin, wer auf ihn zählt, kann heute schon etliche, auch spektakuläre Erfolge auflisten. So musste zum Beispiel der Weltkonzern Coca-Cola im März 2004 ein Werk in Indien schließen. Es war in den Ruch geraten, der Umgebung schlicht das Wasser abzugraben. Auch Marken wie Nike und Chibo mussten sich schon wegen ihrer Zulieferer vorführen lassen – vor einer internationalen Kundenöffentlichkeit, in Funk und Fernsehen, in Zeitungen und, immer wichtiger, im Internet.
Aber Politik im Supermarkt hat noch eine weitere Dimension. Neben dem Boykott problematischer Anbieter kann der Kunde natürlich auch einen erwünschten Anbieter beim Einkauf gezielt belohnen.
Auch dafür gibt es ein noch nagelneues Fachwort. Das Gegenteil von Boykott ist der Beikott, geschrieben mit B-U-Y, wie das englische Wort to buy für kaufen. Der echte politische Konsument bei- und boykottiert sich also gezielt seinen Weg mit dem Einkaufswagen durch die Regalzeilen.
Das klingt nicht einfach. Und hier stellt sich die Frage, wie weit verbreitet ist der politische Konsument eigentlich in Deutschland?
So neu entdeckt der ganze Typus ist, so schlecht ist bislang auch das Datenmaterial über ihn. Einen kleinen Einblick gibt zum Beispiel das Bundesumweltamt. Alle 2 Jahre befragt es die Deutschen nach ihrem Umweltbewusstsein. Dabei wird auch gefragt, ob der Kunde bereit ist, Produkte von Firmen zu boykottieren, die sich nachweislich umweltschädigend verhalten.
Die letzten Zahlen stammen von 2006 und das Ergebnis ist gegenüber der letzten Umfrage recht konstant. 20% geben an, solche Firmen immer zu boykottieren, 25% häufig, 23% selten. Das wären immerhin rund 2/3 der Deutschen, die ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes politisches Konsumentenbewusstsein hätten.
Aber Vorsicht, wie gut solche Zahlen sind, bleibt ungewiss. Denn ein Phänomen macht den Befragern zu schaffen. Wenn es um Umweltschutz und Gerechtigkeit geht, sind die meisten zwar sofort dafür, aber nur wenige auch wirklich dabei.
Natürlich gibt es auch Kritik am Konzept des politischen Konsumenten. Punkt Nummer 1. Der Verbraucher als Erbe der klassischen nationalstaatlichen Politik ist viel zu hoch gegriffen. Und spätestens seit der Finanzkrise wächst wieder die Zuversicht, die traditionelle Politik ist gegenüber einem hemmungslosen Wirtschaftsliberalismus noch lange nicht am Ende.
Aber auch die Verfechter des politischen Konsums reden schon längst vom nötigen Zusammenspiel von Politik und Verbrauchern. Tanja Busse.
Man kann sich nicht gegenseitig die Verantwortung zuschieben und sagen, ich bin doch nur hier unschuldige Supermarktbesucherin, macht ihr das mal. Und umgekehrt kann die Politik nicht sagen, wir haben mit eurem Konsum nichts zu tun.
Kritikpunkt 2. Der politische Konsument ist überfordert mit der riesigen Fülle an Informationen, die er bräuchte, um richtig einkaufen zu können.
In der Tat ergeben neue Marktforschungsdaten des Bundesverbands Verbraucherinitiative, je höher der Bildungsgrad der Kunden, desto eher sind sie bereit, beim Einkauf das Thema fairer Handel umzusetzen. Doch auch hieraus entsteht kein spezifisches Argument gegen politischen Konsum. Denn das Bildungsproblem betrifft die gesamte politische Willensbildung.
Richtig schwer wiegt aber Kritikpunkt Nummer 3. Politischer Konsum ist unterm Strich teurer als der Konsum à la carte des freien Weltmarkts. Hartz-IV-Empfänger können die Ungerechtigkeit auf der Welt kaum bekämpfen. Jedenfalls nicht an der Ladenkasse. Der Kassenzettel ist also kein Ersatz für den Stimmzettel. Er ist eine Ergänzung. Und er ist ein Machtmittel mit subtiler Wirkung.
Der Kassenzettel kann also Stimmzettel sein, sagt unser Autor Thomas Morawetz. Aber nur dann, wenn wir auch das nötige Kleingeld mitbringen. Das allerdings geht manchen Menschen momentan aus. Schuld daran ist die weltweite Wirtschaftskrise, die längst auch Deutschland erreicht hat. Einer, der dennoch daran glaubt, dass die Märkte moralischer werden und die Kunden verantwortungsbewusster, ist uns jetzt zugeschaltet. Es ist der Kulturwissenschaftler Professor Nico Stehr von der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Herr Professor Stehr, Sie sagen, dass die Moralisierung der Märkte ein Phänomen ist, das in Wohlstandsgesellschaften entsteht. Salopp formuliert, nur wer im Überfluss lebt, kann sich darüber Gedanken machen, moralisch korrekt zu konsumieren. Kann man das so sagen?
Insofern es ein Wohlstandsphänomen ist, geht es darum, auf welchen Kontinenten, in welchen Gesellschaften beginnt dieses Phänomen. Es breitet sich dann schließlich und endlich über die ganze Welt aus im Zuge der Globalisierung.
Und wo beginnt dieses Phänomen?
Es beginnt in der Tat in den Gesellschaften, in denen zwei wichtige gesellschaftliche Veränderungen stattfinden. Einmal der durchschnittlich steigende Wohlstand aller Haushalte und zweitens die größere Informiertheit oder die größere Wissensheit, um einen altdeutschen Begriff zu benutzen. Also die wachsende Fähigkeit der Käufer, der Konsumenten, sich relevante Informationen zu verschaffen über die Zusammensetzung von Waren, über die Herkunft von Waren, über die Produktionsabläufe und sich dann ein Bild und eine Entscheidung zu treffen. Es gibt keinen universellen Begriff der Moral, sondern eine Vielzahl von Präferenzen, die bestimmte ethische und moralische Komponenten haben. Dazu gehört zum Beispiel Solidarität, Nachhaltigkeit, aber auch Angst, Gesundheit, viele andere Momente, die bei der Entscheidung von Konsumenten eine wichtige Rolle spielen. Und es ist nun einmal eine der Tugenden von liberalen Gesellschaften, dass es eine Vielfalt von moralischen Vorstellungen gibt.
Ich würde jetzt vermuten, dass Gesundheit ein Aspekt ist, der tendenziell ansteigt in der Wichtigkeit und Solidarität etwas ist, was eher abnimmt. Ist das ein richtiger Eindruck oder täuscht der Eindruck?
Ich würde Ihnen zustimmen, dass Gesundheit ein Moment ist, was wahrscheinlich als moralische Vorstellung, als Moment bei Kaufentscheidungen an Bedeutung zunimmt in einer alternden Gesellschaft. Ob Solidarität dagegen abnimmt oder stetig bleibt, das ist eine schwierige Frage. Aber ich glaube nicht, dass das Moment der Solidarität oder Nachhaltigkeit oder andere moralische Elemente unbedingt zurückgehen. Die Moralisierung der Märkte ist natürlich kein lineares Phänomen. Es gibt Rückschläge. Und die gegenwärtige Finanzkrise und die Wirtschaftskrise im Gefolge dieser Finanzkrise wird natürlich auch die Konsumenten in ihren Entscheidungen tangieren und beeinflussen und bestimmte Momente, die nicht mehr eine so wichtige Rolle gespielt haben, wie zum Beispiel der Preis einer Ware oder einer Dienstleistung, werden vielleicht etwas mehr in den Vordergrund treten, als das in den vergangenen Monaten der Fall war. Aber dennoch, glaube ich, ist die Moralisierung der Märkte ein unumkehrbares Phänomen, das trotz dieser Finanzkrise, trotz der Wirtschaftskrise, die uns ins Haus steht, weiter in den nächsten Monaten und Jahren als Trend zu beobachten sein wird.
Also so sicher sind Sie schon, dass Sie sagen, also eine Moralisierung wird es weitergeben, auch wenn uns die Finanzkrise wahrscheinlich ein bisschen zurückwirft.
Naja, die Finanzkrise oder man kann das auch am Beispiel der vor wenigen Monaten häufig diskutierten rapide steigenden Lebensmittelpreisen global sehen. Im Zuge dieser steigenden Lebensmittelpreise ist es sicher zu einer Neubewertung der Rolle von genetisch veränderten Lebensmitteln auf dem Weltmarkt gekommen. Also es gibt sicher Rückschläge, aber die Moralisierung der Märkte ist, glaube ich, ein sich selbst verstärkendes Phänomen, das auf lange Sicht sich sicher durchsetzen wird.
Wenn wir als Konsumenten auswählen, dann können wir ja quasi über ein Produkt eine Meinung abgeben, beziehungsweise natürlich auch durch die Nichtauswahl, also den Boykott bestimmter Produkte. Ist das ein Machtfaktor des Konsumenten, beziehungsweise sind wir Konsumenten uns überhaupt dieses Machtfaktors bewusst?
Also die Moralisierung der Märkte geht zunächst einmal aus von, man könnte das bestimmten kleinen Gruppen Meinungsführer nennen und verbreitet sich dann und beeinflusst das Kaufverhalten größerer und größer werdender Gruppen der Konsumenten. Das heißt, die Entscheidung, die Überlegung, die Bereitschaft, bestimmte Produkte nicht zu kaufen. Diese Entscheidungen von Konsumenten werden immer bedeutender am Markt und damit kehrt sich die Macht um. Also die von Ökonomen immer noch betonte Bedeutung der Produzenten oder der Konzerne, der Macht der Konzerne nimmt ab und die Entscheidung von Konsumenten wird insgesamt immer bedeutender für das, was am Markt angeboten wird und für das, was verkauft wird und konsumiert wird.
Würden Sie auch dem zustimmen, was Kollegen von Ihnen sagen, nämlich, dass der Kunde momentan noch so ein politisch schlafender Riese ist?
Da will ich mich einfach wiederholen, dass bestimmte Veränderungen am Markt zunächst einmal ausgelöst werden durch relativ kleine Gruppen. Vor wenigen Jahren konnte man diese kleinen Gruppen noch an ihrem Äußeren sehr leicht erkennen. Es waren wenige, die Bioläden frequentierten, aber heute hat sich das verändert. Und heute gibt es, was bestimmte Produkte angeht, einfach gar keine Alternativen mehr. Bestimmte Präferenzen dieser Kleingruppen haben sich einfach durchgesetzt. Ich denke zum Beispiel an die Tatsache, was ich neulich in Österreich beobachtet habe, dass es in den großen Lebensmittelkettenläden überhaupt keine Milch mehr gibt, wo auf der Packung nicht steht. Diese Milch kommt von Kühen, die mit Futtermitteln verseucht worden sind, die keine genveränderte oder genmanipulierte Saatgut enthält. Es gibt gar keine Milch mehr von Kühen, die nicht diese Art von Futtermittel bekommen haben. Das heißt, der Trend, angestoßen von kleinen Gruppen, setzt sich einfach über den ganzen Markt durch und erfasst damit fast alle Konsumenten, ob sie es wollen oder nicht. Das Gleiche gilt übrigens für die globale Verbreitung von bestimmten Regularien, von bestimmten Standards. Obwohl die gesamtgesellschaftlichen Voraussetzungen in diesen Ländern nicht unbedingt vorliegen, also etwa Wohlstand und verbreitete Bildung, diese Standards hin zu einer Moralisierung der Märkte setzen sich auch in Ländern durch, in denen diese Voraussetzungen nicht existieren, weil wir von dort bestimmte Produkte kaufen und darauf bestehen, dass sie bestimmten Standards entsprechen.
Es gibt trotzdem die Skeptiker, die von einem sogenannten Attitude-Behavior-Gap sprechen, also von einer Verhaltenslücke, so nach dem Motto, es sind zwar alle für Gerechtigkeit, aber wer macht denn wirklich mit? Also wer steht letztlich wirklich dahinter? Würden Sie sagen, so eine Lücke gibt's noch?
Also das ist in der Tat ein klassisches Paradoxon, dass es dieses Dilemma oder diesen Unterschied zwischen Einstellung und Verhalten gibt. Und das mag auch, was das Konsumverhalten angeht, ein Element sein. Aber ich glaube, insgesamt gesehen, wenn diese Beobachtung über die Trend hin zu einer Moralisierung der Märkte richtig ist, zutreffend ist, dann kommt es zunehmend zu einer Verringerung dieses Abstandes zwischen Verhalten und Einstellung, was Konsum angeht.
Da sind Sie optimistisch. Es gibt ja durchaus Beispiele auch aus relativ junger Zeit, wo solche Boykotte Auswirkungen hatten. Ich denke an den Coca-Cola-Boykott in Indien oder auch den Boykott französischer Produkte in den USA zum Beginn des Irakkriegs. Also da kann man ja schon erahnen, was für ein Potenzial die Masse hat, wenn sie sich denn durchringt dazu, sich zusammenzuschließen, oder?
Es muss nicht unbedingt die Masse sein, die diesen Boykott ausruft, unterstützt und relativ entscheidende Wirkung hat. Ich glaube, insgesamt kommt es zu einer Einstellungsveränderung der Menschen. Und das betrifft natürlich dann schließlich endlich auch ihr Konsumverhalten. Und das ist die Einsicht, dass die Zukunft zunehmend von uns gemacht wird und nicht mehr von den großen Institutionen und von anderen gemacht wird. Und dass mit dieser Einsicht in die Verantwortung oder dass wir die Eigentümer der Zukunft sind, dass wir die Zukunft machen und dass die Zukunft nicht mehr für uns gemacht wird, kommt natürlich auch ein Bewusstsein, ein gesteigertes Bewusstsein von Verantwortung für Zukunft.
Vielen Dank, Herr Professor Stehr. Wir unterhalten uns nach dem nächsten Beitrag noch weiter. Jetzt kommt erstmal Musik aus Südafrika von Tsem Tshabalala und Koko Ujah, Meadowlands.
Utawutla makuwa are, are yengo Meadowlands. Utawutla makuwa are, are yengo Meadowlands. Sizo hamba busuku nemini, siye kone Meadowlands. Sizo hamba busuku nemini, siye kone Meadowlands. Meadowlands, Meadowlands. Meadowlands, it's under sun. Meadowlands, 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 it's under sun. Meadowlands, 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 it's under sun. Meadowlands, 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 it's under sun. Utahutla makuwa bare, yeye, hari yengo Meadowlands. Utawutla makuwa are, uwo, ari yengo Meadowlands. Sizo hamba busuku nemi, siye kone Meadowlands. Sizo hamba busuku nemi, siye kone Meadowlands. Meadowlands, 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 it's under sun. 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 Meadowlands, 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 Meadowlands. 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 Meadowlands, 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 Meadowlands.
Was im Kleinen funktioniert, das könnte ja vielleicht auch auf der großen politischen Bühne klappen. Dass die internationale Staatengemeinschaft sich zusammenschließt und sagt, was dieses oder jenes Land macht, das gefällt uns nicht, also verhängen wir Sanktionen. Beispiele, die sich da anbieten würden, gäb's genug, siehe Iran oder Nordkorea. Doch die ganz große Politik tut sich schwer damit, diese Maßnahmen durchzusetzen. Und schließlich bleibt auch immer noch die Frage, würden solche Sanktionen tatsächlich die Machthaber treffen oder nicht doch vielmehr der Bevölkerung schaden? Beim Thema Boykott gibt es keine einfachen Lösungen. Das zeigt das Beispiel Südafrika. Hier scheinen die internationalen Boykotte, Embargos und Sanktionen tatsächlich die Apartheid-Regierung in die Knie gezwungen zu haben. Schließlich musste sie Anfang der 90er Jahre aufgeben, freie Wahlen zulassen und die Rassentrennung aufheben. Aber lag das wirklich allein am internationalen Druck? Katrin Hennecke hat für uns in Südafrika Zeitzeugen befragt.
Tita Malcheta sitzt aufrecht auf dem wuchtigen Sofa in ihrem kleinen Haus in Soweto. Die 52-Jährige mit den kunstvoll geflochtenen Zöpfen erinnert sich noch genau an ihre entbehrungsreiche Jugend im Apartheid-Südafrika der 70er Jahre.
Mein Vater, wir waren damals 6 Leute zu Hause. Mein Vater arbeitete in einer Fabrik. Meine Mutter hatte keine Arbeit. Nur sonntags bekamen wir mal eine ordentliche Mahlzeit, vielleicht auch noch am Montag. Die anderen Tage haben wir irgendwas zusammengeklaut. Wir mussten auf Freitag warten, wenn mein Vater seinen Lohn bekam. So bin ich aufgewachsen. Gepasst hat mir das nicht. Schließlich gab es ja noch die Weißen. Und die Weißen hatten alles.
Growing up as a privileged white South African, you know, life was pretty good.
Guy Lemp dagegen wächst auf in einer weißen Mittelschichtfamilie und erinnert sich an eine ziemlich angenehme Kindheit. Auch wenn seine Eltern ihm früh die Augen öffnen für die Ungerechtigkeiten im Land. Sie versuchen in verschiedenen Bürgerrechtsgruppen, schwarzen Südafrikanern zu ihren Rechten zu verhelfen. Zu Beginn der 70er Jahre schlägt sich auch der junge weiße Student Alec Irwin auf die Seite schwarzer Arbeiter.
Wir hatten in den 70er Jahren in Durban angefangen, Gewerkschaften zu organisieren. Versuchten an den Fabriktouren die Arbeiter zum Beitritt zu überreden. Du musst schon ziemlich bescheuert gewesen sein, damals einer Gewerkschaft beizutreten. Weil das Management das verhindern wollte und die Polizei meist direkt daneben stand, wenn man sich organisierte. Damals sind nur mutige Leute dazugestoßen.
Der angehende Lehrer Alec Irwin fürchtet mehr als einmal um sein Leben. Die weiße Apartheid-Regierung kennt mit Dissidenten keine Gnade. Die Regimegegner vom Afrikanischen Nationalkongress, ANC, sitzen längst in Haft oder sind im Ausland untergetaucht. Trotzdem finden sich, wie er, immer mehr Südafrikaner in den 70ern gegen die künstliche und brutale Rassentrennung zusammen. Die weiße Geheimpolizei versucht, mit Briefbomben, Folter und Mord den immer breiter werdenden Widerstand zu ersticken. Im Ausland sieht man weitgehend zu. Noch. Dabei hat der ANC schon 1959 zu umfassenden Wirtschaftssanktionen aufgerufen. Aber nicht einmal die politisch Verbündeten in der Sowjetunion oder in der DDR haben es eilig, Solidarität zu zeigen. Sie treiben unter der Hand florierenden Handel mit Südafrika. Die UNO dagegen ergreift Partei. 1962 ruft sie ihre Mitglieder dazu auf, alle diplomatischen Beziehungen ans Kap abzubrechen. Aber das Echo verliert sich in der weltweiten Gier nach Südafrikas Rohstoffen und willkommenen Absatzmärkten. Ein Jahr später, 1963, empfiehlt der UN-Sicherheitsrat schließlich zum ersten Mal ein Waffenembargo gegen Südafrika. Aber es soll noch 14 Jahre dauern, bis alle Mitglieder der UNO schließlich zustimmen, dass keine Computer und keine Geräte mehr an die südafrikanische Armee geliefert werden dürfen. Allerdings gilt der Importstopp nur für das Militär, nicht für die Polizei. Dabei ist es gerade die südafrikanische Polizei, die den Ausschlag gibt für das weltweite Umdenken. Im Juni 1976 knüppelt sie brutal und gnadenlos in Soweto eine Demonstration von Schülern nieder. Auch Tita Malcheta ist an diesem Tag auf der Straße, um gegen die Einführung der Burensprache Afrikaans an den Schulen zu protestieren.
Wir marschierten vom Stadtteil White City zu Orlando West High School. Die Polizei forderte uns auf, auseinanderzugehen, aber wir sind weitermarschiert. Dann haben sie die Hunde auf uns losgelassen. Einer der Jungs erstach einen der Hunde. Und damit nahm alles seinen Lauf.
Die Leiche des 13-jährigen Hector Peterson auf den Armen eines verzweifelten Jugendlichen. Dieses Bild rüttelt die Welt schließlich auf. Als dann noch der schwarze Bürgerrechtler Steve Biko im Gefängnis zu Tode gefoltert wird, schlägt das Entsetzen um in Empörung. Aktionsgruppen rufen in den Industriestaaten zum Boykott südafrikanischer Produkte auf. Der UN-Sicherheitsrat beschließt 1977 einstimmig ein verbindliches Waffenembargo gegen Südafrika. In der ARD klingt das damals so.
No vote against and no abstention.
Mr. President,
UN-Generalsekretär Waldheim begrüßte das Ergebnis der Abstimmung. Ich hoffe, dass durch die Entscheidung der Vereinten Nationen die Regierung in Südafrika erkennt, dass die Menschenrechte verwirklicht werden müssen.
Doch für Pretoria ist das kein Grund einzulenken. Im Gegenteil, vom Embargo fühlt sich die Apartheid-Regierung regelrecht angestachelt. Das hat Guy Lamp recherchiert, der weiße, für die Ungerechtigkeit des Rassenregimes sensibilisierte Mittelklasse-Spross von damals. Er ist heute am renommierten Institut für Sicherheitsstudien in Pretoria für Rüstungskontrolle zuständig und hat sich intensiv mit dem Waffenembargo von 1977 beschäftigt.
Das Embargo wurde als Hürde angesehen, die man überwinden musste, mit legalen und illegalen Mitteln. Enorme Geschäftsfelder taten sich plötzlich auf.
Jetzt müssen einheimische Ingenieure und Mathematiker eigene Militärtechnik entwickeln. Was als Strafmaßnahme gedacht war, kommt ausgerechnet der weißen Elite zugute. Ihre Techniker und Naturwissenschaftler profitieren von der staatlichen Jobmaschine. Im Schatten des Waffenembargos entwickelt Südafrika sogar Atombomben. Der militärische Kraftakt verschlingt Unsummen. Die Apartheid-Regierung pumpt Milliarden in den Rüstungssektor. Geld, das sie sich von ausländischen Banken leiht oder an Lizenzgebühren fortan einspart. Hatte Südafrika bis zum Embargo Waffensysteme in Lizenz gebaut, produziert es jetzt einfach illegal weiter. Die Regierung in Pretoria ist nicht gerade fein bei der Wahl ihrer Mittel. Sie schickt sogar eigene Spione in die Waffenschmieden der Welt.
Man hatte den militärischen Geheimdienst. Es wurden Leute angestellt, die verschiedene Entwicklungen stehlen sollten. Es gibt Beweise dafür, dass Artillerieausrüstungen in Nordamerika zum Beispiel gestohlen wurden.
Andere bringen ihre Produkte ganz freiwillig ans Kap. Zu diesem Zeitpunkt natürlich längst illegal.
Firmen aus Deutschland und Großbritannien wurden des Embargobruchs beschuldigt. Ob sie dabei von ihren Regierungen unterstützt wurden, ist bis heute unklar.
Die Rheinmetallgruppe zum Beispiel schleust mit gefälschten Papieren und über den Umweg Paraguay eine komplette Fabrik zur Munitionsabfüllung nach Südafrika. Und Daimler-Benz liefert ein Jahr nach dem Beschluss des Waffenembargos 2.500 Unimog-Fahrzeuge ans Kap. Deklariert für eine nicht militärische Nutzung. Aber Fakt ist, dass Polizei und südafrikanische Armee schon früher gern auf die Qualität Made in Germany zurückgegriffen haben. Tita Malcheta fürchtet die schwer bewaffnete Polizei, wenn sie in Soweto zu ihren Razzien ausschwärmt. 1978 wird die junge Frau zum ersten Mal verhaftet. 4 Monate sitzt sie im Gefängnis. Sie hat sich inzwischen der Black Consciousness-Bewegung angeschlossen, organisiert Protestmärsche gegen die Apartheid-Politik und Beerdigungen für die Opfer der Polizeigewalt.
1979 wurde ich dann wieder verhaftet. Diesmal war es wirklich ernst, weil ich für 15 Monate im berüchtigten John Foster Square Gefängnis saß, in Einzelhaft. Es kam nie zu einer Anklage, aber sie haben gedroht, dass ich bis zu 5 Jahre drin bleiben könnte. So wie sie es mit Winnie gemacht haben, mit Winnie Mandela.
Dass die Welt versucht hat, die gewalttätige Apartheid-Regierung mit einem Waffenembargo zur Raison zu bringen, das weiß Tita Malcheta. Dass sie vielleicht in einem Fahrzeug abtransportiert wird, dessen Karosse heimlich ans Kap geliefert wurde, das ahnt sie nicht. Die UNO selbst muss 1981 feststellen, dass 15 Länder illegal militärische Ausrüstungen an Südafrika liefern. Zu dieser Zeit ist das Embargo 4 Jahre in Kraft. Verteidigungsspezialist Lamb macht sich keine Illusionen.
Das Problem war, dass es keine Strafen gab gegen solche Unternehmen oder Einzelpersonen, die das Embargo verletzt hatten. Das ist auch heute noch ein Problem. Die Vereinten Nationen können heute ein Embargo zwar stärker überwachen, sie können diejenigen, die dagegen verstoßen, auch besser bloßstellen. Aber sie haben noch immer keine wirklichen Strafmaßnahmen in der Hand.
Entsprechend selbstbewusst gab sich Premierminister Forster in Pretoria. Er ließ die Welt wissen, dass sein Regime nicht klein beigeben werde. Heute nicht, morgen nicht, niemals. Man werde kämpfen bis zum Äußersten.
Let the world know. Let the world know tonight, let it know tomorrow, let it know for all future time to come. Small as we are, situated as we are, we will fight to the end with what we've got.
Und die weiße Regierung kämpft Ende der 1970er, Anfang der 80er Jahre an vielen Fronten. Im Innern gegen das eigene Volk, das sich immer militanter gegen die Rassentrennung auflehnt. Aber auch im Ausland leistet sich Südafrika kostspielige Kriege. Im benachbarten Namibia, in Angola. Das Geld dafür leiht sich die Burenregierung größtenteils von internationalen Banken, vor allem aus den USA und Deutschland. Bei den rund 300 deutschen Firmen, die am Kap niedergelassen sind, findet die internationale Empörung kaum Widerhall. Sie investieren zum Großteil weiter und machen gute Geschäfte. Wie der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF. Der produziert zwar nicht selbst in Afrika, vertreibt hier aber seine in Deutschland hergestellten Produkte.
Der Markt als solches war klein, weil er ja im Grunde nur darauf ausgerichtet war, die Bedürfnisse der 5 Millionen Weiße und nochmal 5 Millionen des Colored Inder und so weiter, war die irgendwo eine ökonomische etwas darstellten. Ja. Aber der Lebensstandard war natürlich sehr hoch. Das waren schon sehr interessante Geschäfte.
Hans-Jürgen Herzog wird 1982 als Abteilungsleiter für BASF nach Südafrika geschickt. Er kommt mit gemischten Gefühlen. Geschäftsleute wie Herzog versucht der südafrikanische Gewerkschafter Alec Irwin zu mehr Druck auf die Regierung zu bewegen. Mit dem Rekrutieren neuer Mitglieder am Firmentor ist es Anfang der 80er Jahre nicht mehr getan. Im Innern steht Südafrika schon genügend unter Dampf. Jetzt muss der Druck aus dem Ausland organisiert werden. Aber die Gewerkschaften stehen nicht selbstverständlich auf der Seite der Radikalen, die den kompletten Rückzug internationaler Firmen fordern. Sie befürchten Nachteile für die schwarzen Arbeitnehmer, die ohnehin genug zu leiden haben. Ein politisches Minenfeld, erinnert sich Irwin.
Wir spielten da ein ziemlich ausgeklügeltes Spiel. Auch wir haben Sanktionen gegen Südafrika gefordert. Aber in Gesprächen mit schwedischen oder britischen oder deutschen Gewerkschaften haben wir immer betont, Leute, macht Druck, aber zieht, wenn möglich, eure Firmen nicht ab.
1984 spitzt sich die Situation in Südafrika zu. Zwar werden ein paar der umstrittenen Rassengesetze abgeschafft, zum Beispiel das Verbot von Mischehen, aber mit einer neuen Verfassung will die weiße Minderheitsregierung ihre Vormachtstellung festigen und ausbauen. Bürgerrechtsgruppen rufen zu Boykotten auf. Kirchen organisieren gewaltfreien Widerstand. In den Townships brennen Barrikaden, wütet das Militär. Die Regierung unter Pieter Willem Botha verhängt den Ausnahmezustand. Als Fernsehbilder um die Welt gehen, die zeigen, wie Polizisten unbewaffnete Demonstranten niederschießen, geht erneut ein Ruck durch die Welt. Knapp ein Jahrzehnt, nachdem die UNO das Waffenembargo gegen Südafrika ausrief. Jetzt werden Kultur- und Sportboykotte verhängt. Südafrikanische Wissenschaftler vom akademischen Austausch ausgeschlossen. Das Land wird international immer stärker isoliert. Und die Europäische Gemeinschaft will nun auf höchster Ebene einen Handelsboykott anschieben. Und zum ersten Mal beginnen auch Tita Malcheta und ihre Familie in Soweto die Folgen der internationalen Sanktionen zu spüren. Was sie bisher nur vom Hörensagen kennen, wird plötzlich dramatische Realität. Titas Vater, der einzige Verdiener in der Familie, verliert seinen Job,
weil die amerikanische Firma, in der er Baumaterialien herstellt, aus Südafrika weggeht.
My father lost his job, you know, because of those sanctions. I think it was because the company went abroad.
Titas Vater ist einer von schätzungsweise 15.000 vor allem schwarzen Südafrikanern, die im Zuge der internationalen Sanktionen ihren Job verlieren. Tita hat Glück. Sie wird kurz darauf in einem Supermarkt als Kassiererin angestellt. Wer bei einer deutschen Firma arbeitet, kann sich dagegen relativ sicher wähnen. Selbst nach Ausrufung des State of Emergency, des Ausnahmezustandes am Kap, ändert die deutsche Wirtschaft ihren Kurs nicht. Weder aus dem politischen Bonn noch aus der Firmenzentrale in Ludwigshafen vernimmt der BASF-Gesandte Hans-Jürgen Herzog Signale eines Umdenkens.
Als diese Emergency Laws dann implementiert wurden, da gab es eigentlich keine Stimmen oder Aufrufe, die sagten, jetzt müsst ihr euch zurückhalten oder was. Es gab sicherlich eine gewisse Zurückhaltung bei neuen Investitionen. Ja, man hat schon zugesehen, dass man nicht irgendwo von dem sogenannten Boykott der Amerikaner zu direkt profitiert hatte, aber Geschäft war Geschäft. Und ich glaube, die deutschen Firmen haben in dem Umfeld weiterhin ihre normalen Geschäfte betrieben, ohne sich da politisch groß zu engagieren. Ja. Diese Boykotte haben nichts erreicht.
1989 wird es Herzog zu viel. Die zunehmenden Aufmärsche von Rechtsradikalen, das allgemeine Klima, das Unrecht. Er verlässt mit seiner Familie das Land. Was der Rassentrennung kurz darauf nach mehr als 40 Jahren aber endgültig die tönernen Füße wegschlägt, ist schlicht und einfach das fehlende Geld. Der aufgeblasene Unterdrückungsapparat, die horrenden Militärausgaben haben Südafrika an den Rand des Ruins getrieben. Das Regime kann seine Auslandsschulden nicht mehr im Zaum halten. Europäische und US-Banken ziehen sich zurück, streichen ihre Kreditlinien. Der Apartheidstaat ist bankrott. 1993 steht Südafrika bei seinen ausländischen Geldgebern mit rund 25 Milliarden Dollar Schulden in der Kreide. 1994 wird zum ersten Mal von allen Südafrikanern ein freies Parlament gewählt. Und die sogenannte Regenbogennation feiert ihren neuen Präsidenten, Nelson Mandela. Die UNO hebt ihr 17 Jahre altes Waffenembargo auf. Der deutsche Geschäftsmann Hans-Jürgen Herzog kehrt zurück zu BASF nach Südafrika, gründet später seine eigene Firma. Guy Lamp beginnt seine Forschungen zum Waffenembargo und beobachtet später hauptberuflich die Einhaltung entsprechender Sanktionen gegen andere afrikanische Staaten. Tita Malcheta verliert ihren Job als Supermarktkassiererin. Sie wird keine neue Arbeit mehr finden und ist enttäuscht von der ANC-Regierung. Der Gewerkschafter Alec Irwin steigt zum Vize-Finanzminister auf, wird später, Ironie der Geschichte, Industrie- und Handelsminister und somit maßgeblich verantwortlich auch für eventuelle Boykotte, zum Beispiel gegen China oder Simbabwe. Die neue, freie Regierung Südafrikas ist fast immer gegen Sanktionen. Und Irwin steht dazu.
Sanktionen, das ist ganz wichtig. Sanktionen funktionieren nur, wenn da im Land eine Bewegung da ist, die sie versteht, akzeptiert und sie auch dem Volk erklären kann. Heute im demokratischen Südafrika lehnen wir Sanktionen ab. Man würde damit dem Volk nur neue Schmerzen zufügen und nicht zwangsläufig eine neue politische Kraft schaffen, die alles zum Guten wendet.
Katrin Hennicke untersuchte die Wirksamkeit wirtschaftlicher Sanktionen am Beispiel Südafrika. Wir sprechen über das Thema Boykott mit dem Kulturwissenschaftler Professor Nico Stehr von der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Herr Professor Stehr, nun haben wir in dem Beitrag über Südafrika gerade gehört, dass ja wohl auch Sport- und Kultursanktionen eine große Rolle spielen, wenn man auf internationaler Ebene etwas durchsetzen möchte. Was würden Sie sagen vor diesem Hintergrund? Hätte man die Olympischen Spiele in Peking boykottieren sollen?
Die Chinesen haben ein so hohes Selbstverständnis von der Bedeutung ihrer eigenen Nation, dass das wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich gewesen wäre. Man sieht es ja an dem jetzt nachlassenden Druck, was die Tibet-Frage angeht und die Entscheidung der chinesischen Regierung, sich nicht mehr auf Verhandlungen mit den Exil-Tibetern einzulassen. Also das deutet darauf hin, dass die Chinesen vielleicht bestimmte temporäre Konzessionen gemacht hätten. Aber langfristig hätte wahrscheinlich solch ein Boykott keinen großen Erfolg gehabt.
Wir als westliche Welt können ja durchaus auch unter Druck gesetzt werden. Dafür gab es Beispiele, ich erinnere an den großen Streit um die Mohammed-Karikaturen, wo Fundamentalisten dazu aufriefen, dänische Produkte zu boykottieren. Was glauben Sie, wie sehr könnte ein Land wie Deutschland unter Druck gesetzt werden, wenn man aufrufen würde zum Boykott deutscher Produkte oder bestimmter deutscher Produkte? Wäre das ein Machtmittel?
Also diese Boykottmaßnahmen haben in der Regel bedeuten einen Einschnitt. Aber in der Regel dauert es nicht sehr lange und dann ist dieser Einschnitt wieder, erholt sich. Zum Beispiel, das kann man sehr schön zeigen an dem Erfolg oder Misserfolg der bestimmter amerikanischer zivilgesellschaftlicher Organisationen, französische Produkte zu boykottieren. Da lässt sich zwar ein Einschnitt in dem Volumen des Verkaufs von französischem Käse und Wein in den USA beobachten und diese Produkte verschwanden teilweise von den Speisekarten von Restaurants. Aber das hat nicht lange gedauert und da war der Verkauf dieser Waren wieder etwa auf dem Niveau vor dem Boykott. Also der Einschnitt, zumindest was diese Episode angeht, war nicht sehr bedeutsam.
Wie leicht, glauben Sie denn, können Industrienationen Boykotte durchsetzen? Momentan wird das ja diskutiert, am Beispiel Iran. Die Urananreicherung dort soll gestoppt werden. Nordkorea ist auch immer wieder so ein Beispiel. Glauben Sie, dass sowas eigentlich wirklich effizient zu organisieren ist, wenn Staaten sich dahinter stellen?
Da bin ich im Prinzip relativ skeptisch. Das kann man ja an der gegenwärtigen Finanzkrise wahrscheinlich sehr schön zeigen. Um entsprechende Regeln und Lenkungsmaßnahmen und Richtlinien und Normen, was die Finanzwelt oder die Finanzmärkte angeht, durchzusetzen, braucht man im Grunde so etwas wie eine globale Polizei. Und die gibt es nicht. Und infolgedessen wird es immer Inseln geben, wo diese Lenkungsregulierungsmaßnahmen nicht greifen. Und bestimmte Personen, bestimmte Organisationen, bestimmte Firmen werden natürlich ihre Produkte versuchen, auf diesen Inseln frei von Regulierungslenkungsmaßnahmen zu verkaufen. Also da habe ich meine Bedenken. Und nicht jedes Land wird sich notwendigerweise anschließen an die Durchsetzung von Regulierungs- und Lenkungsmaßnahmen, was Finanzprodukte angeht. Also da wird es immer Lücken geben. Also solche Maßnahmen werden nie perfekt sein und werden nie voll greifen, sodass es möglicherweise, je nachdem wie groß diese Inseln sind, frei von Lenkungs- und Regulierungsmaßnahmen, dass es dann zu der nächsten Krise kommen wird.
Also das ist das Problem, dass einige zwar boykottieren können, aber andere dann liefern und dann läuft das Ganze als Sanktion natürlich ins Leere. Ich wüsste gerne abschließend von Ihnen, wir haben ja eingangs sehr viel über den verantwortungsbewussten Konsumenten gesprochen. Hat sich Ihre ganze Forschungsarbeit diesbezüglich dann auch in Ihrem persönlichen Handeln in irgendeiner Weise niedergeschlagen? Also ist das bei Ihnen auch so, dass Sie bestimmte Dinge kaufen oder nicht kaufen?
Natürlich achten wir in unserem Haushalt, in meinem Haushalt darauf, dass wir bestimmte Dienstleistungen oder bestimmte Waren nicht kaufen aufgrund der Zusammensetzung dieser Waren oder aufgrund der Produktionsbedingungen, unter denen sie hergestellt werden, sei es aus Gesundheitsüberlegungen, sei es aus Nachhaltigkeitsüberlegungen. Also das ist in der Tat der Fall, dass auch unser Kaufverhalten beeinflusst wird von diesen Überlegungen.
Das war Professor Nico Stehr, Lehrstuhlinhaber für Kulturwissenschaften an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Bayern 2, Kalenderblatt.
Das gibt es immer wieder einmal, das Ein-Buch-Wunder. Dieses merkwürdige Phänomen, dass ein Autor mit nur einem Buch sich in den Kreis der Unsterblichen schreibt und dann wieder verstummt. Im Juli 1764 erschien in Livorno so ein Buch, Dei delitti e delle pene, über Verbrechen und Strafen. Meisterhaft verstand darin ein anonymer Verfasser, wieder Folter und Todesstrafe anzukämpfen, nach dem Grundsatz, keine Strafe ohne Gesetz. An ein von der Gesellschaft akzeptiertes Gesetz sollten Richter und Strafverfolgung gebunden sein. Und das sollte nicht allein die Verhältnismäßigkeit von Tat und Strafe berücksichtigen oder Fragen nach der Nützlichkeit von Strafen stellen. Nein, die Gerichte müssten endlich aus dem Dunkel willkürlicher Machenschaften gezerrt, geheime Verhandlungen und wahllose Verhaftungen unterbunden werden. Mehr Transparenz, würde man heute sagen, und eine Haltung, die zwischen Vergehen und Sünde, also zwischen Staat und den himmlischen Sphären, zu unterscheiden weiß und einzig das Vergehen ahndet. Der Verfasser wurde konkret. Welcher Wahrheit diene die Folter, die doch nur unter entsetzlichen Qualen einen wertlosen Eid erzwinge? Und wo liege der Sinn einer Todesstrafe, die gleichermaßen Mörder wie Diebe treffe, was nicht selten, zwecks Beseitigung lästiger Zeugen, den Dieb zum Mörder werden ließ? Bald sprach es sich herum. Cesare Beccaria hieß der Autor, Spross einer Mailänder Adelsfamilie und Mitglied eines gelehrten Zirkels mit dem schönen Namen Akademie der Fäuste. 1738 geboren, hatte Beccaria mit nur 26 Jahren einen Meilenstein nicht allein des Strafrechts, sondern der Aufklärung überhaupt geschaffen. Überwältigend das Echo. Schnell wurde das schmale Werk übersetzt, ins Französische und Deutsche, ins Spanische und Polnische. 1773 erschien es in New York. Thomas Jefferson soll seitenweise daraus exzerpiert haben. Und schon kurz nach Erscheinen wollten sie alle ihn kennenlernen. Die großen Aufklärer Diderot und D'Alembert, Helvétius und Holbach und nicht zuletzt der streitbare Voltaire. Man bestürmte Beccaria, nach Paris zu kommen, wollte ihn feiern, mit ihm disputieren. Der willigte schließlich schweren Herzens ein. Doch die 1766 angetretene Reise endete in einem Fiasko. Menschenscheu wie er war, floh Beccaria, kaum in Paris angekommen, schnell wieder ins heimische Mailand. Ein Eklat, seine Mailänder Freunde waren entsetzt. Doch überhaupt muss er von lethargischer Natur gewesen sein. So spotteten seine Mitstreiter der Akademie der Fäuste, er könne höchstens 2 Stunden am Tag arbeiten, und gehässig verbreiteten sie das Gerücht, man habe ihn schier dazu zwingen müssen, sein Meisterstück zu schreiben. Als Cesare Beccaria am 28. November 1794 starb, lag ein äußerst unspektakuläres Leben als Verwaltungsbeamter hinter ihm. Sicher, in jungen Jahren hatte er gegenüber seinem Vater die Heirat mit einer nicht standesgemäßen Frau durchgesetzt. Aber sonst? Sonst gab es eben nur dieses eine Buch. Und dessen Ideen fanden bald in vielen Staaten Europas Gehör. Man verbot grausame Hinrichtungsmethoden wie Rädern, Vierteilen oder lebendig begraben. 1772 wurde in Schweden die Folter untersagt. 1787 schaffte der Habsburger Joseph II. Die Todesstrafe ab. Und Katharina II. Ließ unter deutlichem Einfluss Beccarias eine Instruktion verfassen, worin es hieß, dass im gewöhnlichen Zustand der Gesellschaft der Tod eines Bürgers weder nützlich noch notwendig sei. Immerhin, denn man konnte auch anderer Meinung sein. Noch 1795 begrüßte Georg Christoph Lichtenberg, der Beccarias Buch gut kannte, die Erfindung der Guillotine, da mit ihrem Einsatz Hinrichtungen präziser und, wie Lichtenberg annahm, humaner vollzogen werden konnten. Man würde ja nicht hacken, sondern schneiden. Und wie sonderbar klingt ein Satz aus Wilhelm Meisters Wanderjahren? Wenn man den Tod abschaffen könnte, dagegen hätten wir nichts. Die Todesstrafe abzuschaffen wird schwer halten. Geschieht es, so rufen wir sie gelegentlich wieder zurück. Vielleicht erinnerte sich Goethe, der dies schrieb, an die Kindsmörderin Anna Katharina Höhn, deren Todesurteil er, der Schöpfer des Gretchen, befürwortet hatte. Sie wurde am 28. November 1783 hingerichtet. Auf den Tag genau 11 Jahre, bevor Cesare Beccaria starb.
Das war das Kalenderblatt heute von German Neuendorfer. Und damit geht dieses Wissensmagazin zu Ende. Im Studio verabschiedet sich Jan Tuczynski. Heute Abend, kurz nach 18 Uhr, melden wir uns wieder. Die Kollegen von IQ-Wissenschaft und Forschung beschäftigen sich dann unter anderem mit einer Architektin, die den Zusammenhang von Architektur in Altenheimen und dem Orientierungssinn der dortigen Bewohner untersucht hat.
Heute in Bayern 2.
Bagger Bagger, der legt jetzt einen tiefen Schurf an und es ist jetzt zu erkennen, dass er geschredderten Abfall rausholt.
Müll ist ein gutes Geschäft, vor allem wenn man es mit den Vorschriften nicht so genau nimmt. Die Nahaufnahme begleitet Ermittler in Brandenburg bei der Suche nach illegalen Deponien.
Dann hat hier eine Firma den Auftrag bekommen, diesen Deponiekörper zu rekultivieren. Und das hat er nicht vorschriftsmäßig gemacht, hier ist statt Erde und Bauschutt, was eingebracht werden durfte, Abfall eingebracht wurde. Dann über den Abfall eine gewisse Erdschicht draufgetragen wurden, so dass man denkt, es ist alles in Ordnung.
Stinkende Geschäfte. Die Nahaufnahme über die Müllmafia. 15.30 Uhr, Bayern 2.
Und gleich nach den 10 Uhr Nachrichten das Notizbuch mit Tanja Zieger. Darin geht es heute um die interessante Frage, warum die Stadtwerke München und 300 andere Versorger ihre Strompreise erhöhen. Na, das interessiert uns doch alle. Gleich um kurz nach 10 das Notizbuch hier in Bayern 2.
Nachrichten.